Sternengeschichten Folge 612. Kommunikation mit Marsbewohnern im 20. Jahrhundert. Drei Männer verbrachten die letzte Nacht wartend neben einem Radioempfänger in dem Versuch, eine Nachricht vom Mars zu erhalten. So fängt ein Artikel an, der am 24. Oktober 1928 in der britischen Zeitung Daily Mirror erschienen ist. Wir werden später noch erfahren, wer diese drei Männer waren und warum die gehofft haben, dass sich Marsmenschen per Radiobotschaft bei ihnen melden. Ich fange diese Geschichte aber mit der Zeit an, in der sie spielt. Heute haben wir jede Menge Gründe, mit dem Mars per Funk Kontakt aufzunehmen. Wir tun das, weil wir im Lauf der Zeit jede Menge Raumsonden und Rover dorthin geschickt haben und die wollen wir von der Erde aus steuern, wir wollen ihre Daten empfangen und so weiter. Wir wissen aber auch, dass definitiv nicht damit zu rechnen ist, dass sich irgendwelche Marsmenschen mit Botschaften bei uns melden und dass es auch nichts bringt, ihnen Nachrichten zu schicken. Es gibt keine Marsbewohner. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Sache aber noch ein bisschen anders ausgesehen. Damals war es auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht völlig unplausibel, sich einen Mars vorzustellen, der von intelligenten Wesen bewohnt wird. Das liegt einerseits an dem, was wir damals über unseren Nachbarplaneten gewusst haben, und andererseits und vor allem daran, was wir nicht gewusst haben. Der Mars war für uns lange Zeit ja nur ein rötlicher Punkt am Himmel. Zuerst war das ein Symbol der Götter, die sich da irgendwo rumtreiben. Dann haben wir herausgefunden, dass es sich um einen Planeten handeln muss, ein Himmelskörper, der so wie die Erde um die Sonne kreist. Aber sehr viel mehr gewusst haben wir nicht. In den ersten Teleskopen, die es überhaupt gegeben hat im 17. Jahrhundert und auch in den besseren Modellen des 18. Jahrhunderts, hat man nicht viel vom Mars erkennen können. Im 19. Jahrhundert, da war die Sache schon ein bisschen besser, aber so wirklich viel war da auch nicht zu sehen. Ich habe in Folge 404 der Sternengeschichten von Giovanni Schiaparelli, Percival Lowell und der Entdeckung der Marskanäle erzählt. Damals, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, hat man gedacht, man hätte durchs Teleskop Kanäle am Mars gefunden, künstliche Bauwerke, die Marsbewohner angelegt haben, um Wasser von den Polkappen, deren Existenz hat man ebenfalls im Teleskop gesehen, Wasser von den Polkappen in die Wüsten des Äquators zu transportieren. Auch das klingt aus unserer heutigen Sicht absurd und wir wissen mittlerweile sehr gut, dass da keine Kanäle sind. Wir wissen, dass es damals optische Effekte und Fehler in den Teleskopen waren, die man nicht wirklich verstanden hat. Aber damals hat man eben so gut wie nichts über den Mars oder die anderen Planeten gewusst. Man hat gewusst, dass es sich beim Mars und auch bei unserem anderen Nachbarplaneten der Venus um Himmelskörper handelt, die eine feste Oberfläche haben, prinzipiell wie die Erde. Man hat außerdem gewusst, dass sie eine Atmosphäre haben und dass sowohl der Mars als auch die Venus prinzipiell genug Wärme von der Sonne kriegen, damit dort halbwegs lebensfreundliche Bedingungen existieren. Und wenn unsere Nachbarplaneten bewohnbar sein können, naja, dann sind sie vermutlich auch bewohnt. Auch das war lange Zeit eine anerkannte Meinung in der Wissenschaft. Ein bisschen beeinflusst auch durch die Religion hat man es quasi als Platzverschwendung angesehen, dass da Himmelskörper existieren, ohne dass die einen Sinn erfüllen. Und wenn es offensichtlich der Zweck der Erde ist, die Heimat für uns Menschen zu sein, dann müssen die anderen Planeten das Zuhause anderer Wesen sein. Gut. Wir wissen heute, dass das Quatsch ist. Die Planeten sind nicht von irgendeinem Schöpferwesen nach Plan konstruiert worden, schon gar nicht für uns Menschen, die wir auch nicht die Krone der Schöpfung sind. Aber aus damaliger Sicht hat man so eine Ansicht durchaus vertreten können. Und zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist dann noch ein weiterer Faktor dazugekommen. In der Physik hat man gelernt, den Elektromagnetismus zu verstehen. Man war in der Lage, mit Radiowellen Botschaften einfach so durch die Luft zu schicken, drahtlose Kommunikation. Was also liegt näher, als zu versuchen, auf diesem Weg auch den Mars zu kontaktieren? Vor allem, wenn der Mars gerade so schön nah an der Erde dran ist. Denn unser Nachbarplanet, der ist ja ein bisschen weiter von der Sonne entfernt als die Erde und braucht ein bisschen länger für eine Runde um die Sonne herum. Der Abstand zwischen Mars und Erde ändert sich logischerweise dauernd. Es kann sein, dass die Erde gerade auf der einen Seite der Sonne steht und der Mars weit, weit entfernt auf der anderen Seite. Aber alle 2 bis 3 Jahre gibt es eine sogenannte Opposition. Dann befinden sich Erde und Mars auf derselben Seite der Sonne und sind einander sehr nahe. Das nutzen wir heute aus, um in diesen Zeiten vermehrt Raumsonden zum Mars zu schicken, weil der Weg schön kurz ist. im frühen 20. Jahrhundert hat man die Gelegenheit genutzt, um zu versuchen, mit dem Mars zu kommunizieren. Im August 1924, da war gerade wieder eine Opposition, hat zum Beispiel Curtis Wilbur, Sekretär der US Navy, ein Telegramm an alle Radiostationen der amerikanischen Küste geschickt. Man möchte gern die Astronomie unterstützen und daher sollen alle zwischen 21. und 24. August nach Radiobotschaften aus dem All horchen. Und das war bei Weitem nicht der erste Versuch dieser Art. Schon in den Jahren davor hat zum Beispiel Guglielmo Marconi Ähnliches probiert. Marconi, der hat immerhin 1909 den Physiknobelpreis bekommen für seine Arbeit an der drahtlosen Telegrafie. Und er hat auch immer wieder davon berichtet, seltsame Signale aus dem All aufgefangen zu haben. Vermutlich vom Mars. Und warum nicht antworten, wenn die Leute dort uns offensichtlich kontaktieren wollen? Womit wir jetzt wieder bei den drei Männern vom Beginn der Geschichte sind. Die Hauptperson ist Hugh Mansfield Robinson. Eigentlich war der Beamter in der Steuerbehörde des Londoner Stadtteils Shoreditch. In der Öffentlichkeit bekannt geworden ist er aber durch seine Kommunikation mit den Marsbewohnern. Die hat nämlich schon stattgefunden, bevor das passiert, was 1928 in der Zeitung gestanden ist. Schon 2 Jahre vorher, während der Mars-Opposition 1926, hat Robinson die ersten Botschaften mit dem Mars ausgetauscht. Für diesen Zweck hat er sogar extra ein Instrument erfunden, ein Psychomotormeter. Das klingt beeindruckend, läuft aber darauf hinaus, dass Mansfield Robinson behauptet, mit dem Mars einen telepathischen Kontakt hergestellt zu haben. Und zwar mit einer Marsfrau namens Oomaruru. Die ist über 2 Meter groß, das ist auf dem Mars ganz normal offensichtlich, hat lange Haare und sehr große Ohren. Und abgesehen von diesem unüblichen Aussehen läuft's am Mars aber so wie auf der Erde. Man fährt mit Autos rum, man trinkt Tee und man raucht Pfeife. In der damaligen Zeit waren Telepathie und Spiritualismus zwar enorm angesagt, aber man kann sich denken, dass so ein telepathischer Kontakt mit Marswesen trotzdem von vielen für Quatsch gehalten worden ist. Vielleicht hat Mansfield Robinson deswegen auch die britische Post bemüht. Im Oktober 1926 hat er bei der Sendestation in Rugby, das war damals eine der stärksten der Welt, nachgefragt, wie viel es denn kosten würde, ein Telegramm über eine Entfernung von ca. 56 Millionen Kilometer zu schicken. Zu seinem Glück hat die Post dafür aber nur den üblichen Tarif für eine Auslandsnachricht verrechnet. Also hat Robinson seine Botschaft abgeschickt zum Mars und die Botschaft bestand aus den Worten Opesti Nipita Secomba. Was das heißen soll, wissen wahrscheinlich nur Robinson und die Marsbewohner, denn erklärt hat er nie, was es heißen soll. Die Postbeamten, die sind dann angewiesen worden, auf eine Antwort zu warten, die aber nie gekommen ist. Aber zum Glück konnte Robinson ja telepathisch bei Oomaruru nachfragen, was da los ist und sie hat ihm gesagt, das Telegramm ist anscheinend nicht durchgekommen. 2 Jahre später hat Robinson dann einen neuen Versuch gestartet und die Post, die war mittlerweile ein bisschen skeptisch, was diese Angelegenheit angeht. Aber sie hat trotzdem wieder mitgemacht, nicht weil sie das als ernsthaften wissenschaftlichen Versuch betrachtet hat, sondern, wie aus einer internen Nachricht über das Ereignis hervorgeht, weil das gute Werbung fürs Telegrafenamt war. Die Nachricht, die am 24. Oktober 1924 geschickt worden ist, die bestand aus den Worten Mar l'œil de Earth, was laut Robinson Liebe an den Mars von der Erde bedeuten soll. Und dann hat Robinson auf eine Antwort gewartet. Mit dabei waren ein Journalist des Daily Mirror, von dem auch der zu Beginn erwähnte Artikel stammt, und mit dabei war ein gewisser Professor Archibald Lowe, der von der Zeitung als der berühmte Wissenschaftler bezeichnet wird. Dieser Archibald Lowe hat zwar wirklich ein paar interessante Erfindungen im Radio- und Funkbereich gemacht, aber er hat keinen Job an der Uni gehabt und schon gar keine Professur. Er hat sich aber trotzdem gerne als Professor bezeichnet und in der Öffentlichkeit präsentiert. Er hat die öffentliche Aufmerksamkeit gern gehabt und als Autor von Science-Fiction-Büchern fand der Marsbewohner sicher auch so recht spannend. Der Rest der wissenschaftlichen Welt war weniger von Lowe begeistert, aber egal. Einen Radioempfänger bereitstellen, das hat er auf jeden Fall können. Aber trotzdem diese 3 Männer die ganze Nacht auf eine Antwort vom Mars gewartet haben, ist sie nie angekommen. Die Post hat die falsche Frequenz verwendet, das war zumindest die Erklärung von Robinson. Aber auch als er später nochmal eine Nachricht mit angeblich passender Frequenz von einer Station in Brasilien zum Mars geschickt hat, ist keine Antwort gekommen. Danach hat Robinson den Versuch aufgegeben, Telegramme zum Mars zu schicken und stattdessen eine Schule gegründet, um den Menschen Telepathie beizubringen, damit so endlich der Weltfrieden erreicht wird. Diese Idee, die stammt natürlich von Oomaruru, der Marsfrau, die sehr besorgt war angesichts des Mangels an Frieden auf der Erde. Und das ist eine begründete Sorge, vor allem in den späten 1920er Jahren. Aber eine von Marsmenschen inspirierte Telepathieschule ist vermutlich nicht der beste Weg, um mehr Frieden auf der Welt zu erreichen. Robinson ist 1940 gestorben und bis heute haben wir kein Telegramm vom Mars bekommen. Man sollte sich jetzt aber trotzdem nicht zu lustig über Menschen wie diesen telepathischen Steuerbeamten machen. Okay, gut, Robinson ist schon ein ziemlich heftiger Fall und der wäre heute wahrscheinlich ein waschechter Esoteriker und Pseudowissenschaftler. Aber dass man damals versucht hat, mit Bewohnern des Mars zu kommunizieren, ist zumindest aus Sicht des frühen 20. Jahrhunderts nicht völlig absurd. Es gab durchaus eine wissenschaftliche Basis für dieses Vorhaben und wir tun das ja heute immer noch. Nicht mit dem Mars, aber wir probieren herauszufinden, ob es Leben auf dem Planeten anderer Sterne gibt. Wir suchen sogar mit höchst wissenschaftlichen Methoden nach Botschaften intelligenter Außerirdischer und überlegen uns, wie wir mit etwaigen Aliens sinnvoll kommunizieren können. Ob das jetzt die Menschen der Zukunft genauso für Quatsch halten, wie wir heute die Arbeit von Mansfield, Robinson und Co., das wird sich zeigen. Aber egal ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, den Wunsch, nicht allein in diesem großen Universum zu sein, den können wir alle verstehen.